Fred Persson, Schatten der Gier. Kapitel 1. Er wehrte sich, aber es half nichts. Diese Kraft, die ihn von hinten fixierte, war stärker. Er ruderte mit den Händen wild durch die Luft, bekam aber nichts und niemanden zu fassen. Je verzweifelter er sich zu befreien versuchte, desto mehr erlag er der Umklammerung, Hals und Genick wie in einem Schraubstock gefangen. Es gelang ihm nicht, die Hand wegzuzerren, die ihm etwas auf den Mund presste, das süß und nach Chemie roch. Er spürte seine Sinne schwinden, sein Blick trübte sich. Die erstickten Schreie rückten in weite Ferne, so als kämen sie gar nicht von ihm selbst, sondern aus einer Zukunft, die ihm verschlossen blieb. Seine Arme und Beine erschlafften. Es blieb ihm nur noch, sich mit einem Ächzen zu ergeben. Er spürte, wie die Hand sich von ihm löste und Blut aus seiner Nase tropfte. Dann fiel er und tauchte ein in ein Schwarz, wie er es noch nicht gekannt hatte. Das gleißende Licht, das seine Lider durchdrang, brachte Blitze zur Entladung, die ihn aus wirren Träumen rissen. Er vergewisserte sich seiner selbst, wer er war. Aber wo zum Teufel war er und was war passiert? Als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Eine ungeheure Helligkeit blendete ihn. Die Sonne stach schmerzhaft. Er konnte sich zwar bewegen, aber nur die Füße, die Hände und den Hals. Arme und Beine waren offenbar gefesselt. Als er an sich hinuntersah, stellte er fest, dass er nackt war. Ein Schweißfilm bedeckte seinen Körper. Er lag da wie aufgebahrt. Schweißtropfen liefen ihm in die Augen. Er ruhte auf etwas, das weich und warm war. Und es war schwarz, erkannte er, als er mühsam den Kopf hob. Lag er auf dem Fell jenes Jaguars, den er vor ein paar Jahren selbst in Costa Rica erlegt hatte? Eine Trophäe, die er irgendwann verschenkt hatte, damit die Geschäfte in Gang kämen. Er zwinkerte, um den Blick scharf zu stellen und sich ein Bild von seiner Lage machen zu können. »Beruhige dich«, er sagte es sich immer wieder. Er musste sich beruhigen, um hier rauszukommen. Er lag da, unter dem Glassturz, irgendwo in einer gottverlassenen Gegend, der sengenden Mittagshitze der Sonne ausgesetzt. Es wurde von Minute zu Minute heißer. Das Sonnenlicht brannte wie durch eine Linse gebündelt auf seinen Körper hinab. Die Hitze in seinem Körper würde immer weiter ansteigen, wenn es ihm nicht gelingen würde, sich zu befreien. Sein Blut würde irgendwann zu kochen beginnen und sein Hirn anschwellen, bis es nicht mehr in den Schädel passte. Was konnte er tun? Er war gefangen in diesem Treibhaus. Hier war auf Dauer kein Leben möglich. Kapitel 2. Chefinspektor Anders hatte sich von seiner Tochter überzeugen lassen, dieses Mal weder zu fliegen noch mit dem Dienstwagen zu reisen, sondern den Zug zu nehmen. Zählte er alles, die An- und Abfahrten zu und von den Flughäfen, Check-in, Check-out, Wege und Wartezeiten, war er mit dem Zug kaum länger unterwegs als mit dem Flugzeug. Anders schlenderte mit seinem Handy, mit dem E-Ticket in der Hand, auf der Suche nach seinem Platz durch den Zug. Die Nummer auf dem Ticket führte ihn nach vorne in die erste Klasse. Seine Kollegin Clara hatte die Reise gebucht. Er sollte offenbar erholt ankommen. In seinem Abteil saß niemand. Hier konnte er, was bislang über den Fall bekannt war, in Ruhe durchgehen, bevor er die Frankfurter Kollegen traf. Er machte es sich mit den Unterlagen bequem, konnte sich jedoch nicht konzentrieren. Der Streit mit Marie spukte immer noch in seinem Kopf herum. Wenn er mal wieder weg musste, gab es in letzter Zeit immer öfter Streit. Ein weiteres Mal war es um ihre Kinder gegangen, die gerade in einer heiklen Phase ihres Lebens steckten. Leonie war kaum noch zu Hause, seit sie mit Fridays for Future die Welt rettete. Wenn er sie mal antraf und ansprach, war sie stets übel gelaunt und schnippisch. Und Lukas zog sich, je mehr sie sich um ihn stritten, immer öfter in den Panikraum seiner Krankheit zurück. Und Marie? Für seine Frau führte eine Spur von den Problemen mit den Kindern immer direkt zu ihm. Als der Zug übers Land fuhr, blieben die dunklen Gedanken zum Glück in der Stadt zurück. Die Gegend war braun von der Hitze des Sommers. Der Mais, soweit er es sah, war verdorrt. Das Bundeskriminalamt war offiziell von Kollegen aus der BRD um Amtshilfe gebeten worden. Lore Kranebitter, die Chefin der Abteilung für Zielfahndung im BK, sowie Vizedirektor Oberst Viktor Grabowski hatten sich nach einigen internen Querelen darauf verständigt, ihn dafür abzustellen. Es hatte allerdings gedauert, bis er im BK diesen Platz hatte einnehmen dürfen, auf dem er sich, trotz seines Handicaps, längst besser bewährt hatte als jeder vor ihm. Mit dieser Diagnose als Polizist zu arbeiten, sei mehr als fragwürdig, hatte es geheißen. Er sollte niemals eine Waffe führen und, mehr oder weniger auf sich allein gestellt, Kriminelle um die halbe Welt jagen. Er tauge eigentlich nur für den Innendienst. Seine Epilepsie war die Folge eines Fouls an ihm als Torwart der U18 vor bald 26 Jahren. So tückisch diese Krankheit auch war, sie führte nur sehr selten zu einem Grand Mal-Anfall, der ihn niederstreckte. Hin und wieder überfielen ihn von Experten Aura genannte Wahrnehmungen. Auf einer Woge trug es ihn von allem fort, was ihm vertraut war. Dann funktionierte die Welt auf einmal anders. Sie roch anders, sah anders aus und klang anders. Anders, als es einen die Erfahrung des Alltags lehrte. Irgendwann hatte er damit begonnen, diese Kraft nicht mehr zu unterdrücken, wenn sie von ihm Besitz ergriff, sondern sie zu nutzen. Er nahm sie an und spielte mit ihr. Manchmal brachte sie ihn sogar auf eine Idee und anschließend auf eine Spur. Bevor er aufgebrochen war, hatte er Nadja Berg um Unterstützung gebeten, mit der ihn mehr verband als nur eine alte Freundschaft. Auch sie recherchierte in diesem Fall. In ihrem Blog Untersuchungen an der Wahrheit deckte sie stets alles auf, was dem Herausgeber ihrer Zeitung zu brisant war. Wenn jemand mehr wusste als die Polizei, dann Nadja. Er beneidete sie um die Quellen, die einer Person wie ihm verschlossen blieben. Whistleblower wandten sich nun mal an die Presse und nicht an die Polizei. An diesem Nachmittag sollte er Markus Pfeffer vernehmen, ein Landsmann, der wegen Betrugs ins Visier der Behörden geraten war. Ihn einfach nur auf freiem Fuß anzuzeigen, war zu riskant, wenn er bedachte, dass das Geld noch nicht wieder aufgetaucht war. Über einige Handelsfirmen waren weltweit, ohne Umsatzsteuer zu bezahlen, CO2-Zertifikate aufgekauft und zu Schnäppchenpreisen an die Brokerbank weiterverkauft worden, für die Pfeffer arbeitete. Anschließend hatte er sich von den Finanzbehörden die nie bezahlten Steuern zurückgeholt. Bis zu einer Razzia durch die Steuerbehörde hatten ihm diese Steuertricks Einnahmen in mehr als dreistelliger Millionenhöhe beschert. Die Brokerbank hatte Pfeffer zwar fallen gelassen, aber zu spät, um endlich aus den Schlagzeilen zu kommen. Anders war verblüfft, als er erfuhr, wie viel sich auf internationalen Märkten mit CO2-Zertifikaten verdienen ließ. Sie wurden an den Börsen gehandelt wie Kaffee, Rohöl und Fleisch. Abgashandel im globalen Maßstab war das Instrument, um ein aus dem Ruder laufendes Klima einzuhegen. Mittlerweile geriet es aber außer Kontrolle und da damit Unsummen an Steuern hinterzogen wurden, stand es nicht nur auf der Agenda von Umweltschützern ganz oben. Kohlendioxid, Treibhauseffekt, Gift für die Erde und das Klima. Der CO2-Handel, der Emissionen senken sollte, durfte nicht in Misskredit geraten. Um keine Zweifel an den Methoden aufkommen zu lassen, hatte Nadja publiziert, wurde Greenwashing erst gar nicht an die große Glocke gehängt. Seine Tochter wusste über all diese Dinge besser Bescheid als er. Wie er den Unterlagen entnahm, versuchte Pfeffer, seine Schuld jetzt zu relativieren. Er hatte etwas von einem Drahtzieher zu Protokoll gegeben, über den er aber nichts wusste. Einen Hintermann, der alles eingefädelt haben sollte. Emission Sales, den er aber angeblich persönlich nicht kannte und der nun spurlos verschwunden war. Was für eine Farce. Er blickte von den Papieren auf. Ein rollendes Buffet war neben ihm zum Stehen gekommen. Ein alter Mann in einer roten Uniform lächelte ihn an. Anders kaufte sich einen Kaffee, der zwar nach Kaffee duftete, aber kaum danach schmeckte. Die Frankfurter Ermittler zweifelten an der Existenz des ominösen Hintermannes, den Markus Pfeffer vorgab, nicht zu kennen und der ihn angeblich nur telefonisch kontaktiert hatte, um ihn in Geschäfte zu verwickeln, die er nicht durchschaut habe. Pfeffer könnte ihn vorgeschoben haben, um am Ende nur als Mitläufer dazustehen. Von Telefonnachweisen fehlte jedenfalls jede Spur. Er hatte ausgesagt, der Mann habe ihn immer nur mit unterdrückter Nummer angerufen und ihm dann Anweisungen erteilt. Nur aus Neugierde, um mit den Möglichkeiten zu spielen, habe er sie schließlich ausgeführt. Im Grunde habe er nur sehen wollen, ob es tatsächlich funktionierte, was dieser Mann vorschlug. Und dann, als es plötzlich ernst wurde, sei es schon zu spät gewesen. Anders wusste von Nadja, dass dieses Umsatzsteuerkarussell sich an anderen Orten auf dem Globus weiterdrehte. Dass man Pfeffer aus dem Verkehr gezogen hatte, war also noch nicht der große Durchbruch. Aber er würde erst mal sehen, was in Frankfurt wirklich los war. Er würde sich jetzt ein wenig ausruhen. Der Streit mit Marie hatte ihn in der letzten Nacht nämlich um den Schlaf gebracht. Anfangs war der Oberst skeptisch gewesen, was seinen Einsatz als Zielfahnder betraf. Erst die ersten Fahndungserfolge hatten einige zum Verstummen gebracht. Dann war es anders nach und nach gelungen, den Oberst und die Chefin seiner Abteilung davon zu überzeugen, ihm eine Chance zu geben. Doch die Mehrheit im BK stand ihm wegen seines Handicaps weiterhin skeptisch gegenüber. In Wirklichkeit wohl aber nur deshalb, weil er zum Zielfahnder aufgestiegen war und kein anderer. Wieso ausgerechnet ihn der Oberst auf den so begehrten Posten gehievt hatte, war ihm bis heute nicht ganz klar. Hatte er eine Art Reibebaum gebraucht, weil es im 7. Stock zu langweilig war? Womöglich war er es auch nur geworden, weil eine Kollegin es nicht werden durfte, die schließlich bei der Sitte gelandet war. Vielleicht glaubte aber sogar der Oberst längst an ihn und konnte es einfach nur nicht zugeben. Denn das hieße auch, zuzugeben, dass er daneben gelegen hatte. Und dann hätte er ein Vorurteil revidieren müssen. Das wiederum verlangte eine Größe, die Anders dem Oberst nur ungern unterstellte. Von Erinnerungen bedrängt, die seit fast 26 Jahren wiederkehrten, döste er eine Weile vor sich hin. Immer wieder, kurz vor dem Einschlafen oder Aufwachen, spielte sein ramponierter Kopf die alte Szene durch. Er steht im Tor, es ist die Nachspielzeit und es steht 1:1 zwischen den U18-Teams des SK Rapid Wien und des SK Sturm Graz. Ein letzter Angriff der Gäste in der sogenannten Gurben, ein Pass an die Spitze, ein langer Ball hinter seinen Libero. Kein Abseits. Er sieht den Stürmer von Rapid in seine Richtung sprinten. Er löst sich von der Grundlinie, macht ein paar schnelle Schritte hinaus und hebt ab, ausgestreckt zu seiner ganzen Länge, um den Ball ins Abseits zu fausten, bevor der Stürmer, der aus dem Lauf hochsteigt, mit seinem Kopf rankommt. Peng. Aus. Er erwachte unter weißen Laken in einem Bett der Unfallchirurgie, vollgepumpt mit Drogen. Er spürte keine Schmerzen, doch er wusste, dass etwas anders war. Anders als vorher. Anders als bisher. Da war etwas in seinem Kopf, von dem er noch nicht sagen konnte, was es genau war. Er wusste nur, dass es da war und vielleicht nicht mehr weggehen würde. Bis heute fragte er sich, ob er diesen Crash irgendwie hätte verhindern können. Er kam wieder zu sich, als der Zug Nürnberg verließ. Inzwischen hatte er Gesellschaft bekommen. In der Nähe saß eine Frau, fast ganz verdeckt von einer Zeitung. Während ihre Zeitung raschelte, flog die Landschaft vor dem Fenster im CinemaScope an ihm vorüber. Vom klimatisierten Abteil aus erschien ihm das Land draußen, auf dem die drückende Hitze lastete, wie eine Fata Morgana.